ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und Moderator der Reserve, habe ich beim letzten Mal gesagt. Ich muss wegen einer kurzfristigen, unvorhergesehenen Dienstplanänderung Herrn Deisinger nochmal ersetzen. Mir zugeschaltet ist unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Guten Tag, Herr Bühler.
Guten Tag, Herr Erl.
Mit Herrn Bühler sprechen wir in diesem Podcast über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, darüber, wie diese Lage politische Entscheidungen beeinflusst, besonders natürlich hier in Deutschland und in Europa. Und heute legen wir einen besonderen Fokus auf das Treffen der NATO-Außenminister in Prag und wir sprechen über die Frage, wer Pflicht oder wer Motivation? Wie kann die Bundeswehr die Personallücke schließen, die sie aller Voraussicht nach haben wird? Und da das Schließen dieser Personallücke wohl kaum kostenlos möglich sein wird, wollen wir schließlich einen Ausblick auf den Haushalt 2025 wagen, der in diesen Sommermonaten ja auch noch verabschiedet werden soll. Wir zeichnen auf am Freitag, den 31. Mai. Es ist jetzt kurz nach 11. Veröffentlichung ist dann ebenfalls am Freitag am frühen Abend. Sie können diesen Podcast hören auf mdr.de. Sie können ihm in der ARD-Audiothek oder dort, wo Sie sonst Podcasts hören, folgen und werden dann immer über neue Folgen benachrichtigt. Herr Bühler, wie gewohnt blicken wir zunächst auf die aktuellen Nachrichten aus der Ukraine, auf das aktuelle Frontgeschehen. Welche neuen Entwicklungen der vergangenen Tage halten Sie da für wichtig?
Also ich fange vielleicht mit einem kleinen Überblick an, was die Landoperationen angeht. Da ist die Gesamtlage unverändert. Die russische Armee greift nach wie vor mit Schwerpunkt im Donbass an. Andere Frontabschnitte sind diesem Schwerpunkt nachgeordnet. Aber auch dort wird nach wie vor angegriffen, insbesondere in der Region Kharkiv, von Kupjansk bis Krimina, in der Südukraine, einschließlich Kherson. In allen Abschnitten gab es Geländegewinne der Russen, allerdings sehr kleine, überall nur einige wenige hundert Meter. Es ist vielleicht ganz gut, Herr Erl, wenn wir uns mal ab und zu wieder die operativen Ziele der einzelnen Frontabschnitte anschauen. Das ist erstens oben bei Kharkiv. Nach wie vor ist das Ziel, dort in Artillerieschussweite an die Großstadt Kharkiv heranzukommen, um den Terror gegen die Stadt Kharkiv jetzt auch mit Artillerie fortsetzen zu können. Nebeneffekt ist dabei, dass ukrainische Truppenteile gebunden werden, das heißt aus anderen Frontabschnitten herausgenommen werden müssen, um dort den russischen Angriff an der Frontlinie anzuhalten, zu stoppen. Zweitens erobern der noch nicht besetzten Gebiete der Region Luhansk, das ist also etwa von Kupjansk bis runter nach Krimina, und insbesondere die Eroberung des Restteils der Region Donetsk. Und im Süden und im Südwesten der Front kann man unterstellen, dass dort einfach die Frontlinie gehalten werden muss, um die bisher besetzten Gebiete Cherson und Saporischschja bzw. Teile davon auch zu halten.
Die Offensive in Kharkiv ist ja in den letzten Wochen eigentlich immer im Vordergrund gewesen. Die Russen haben dort einige Truppen wohl zusammengezogen. Der ukrainische Befehlshaber wird zu den zusätzlichen Truppen, die die russischen Streitkräfte dort versammeln, folgendermaßen zitiert: Die russischen Kräfte sind derzeit nicht ausreichend für eine groß angelegte Offensive und einen Durchbruch unserer Verteidigung. Können wir daraus schließen, dass zumindest bei Kharkiv die Ukraine wieder mehr Munition zur Verfügung hat und deswegen Russland auch die Kräfte da noch zusätzlich verstärken muss?
Also ganz generell kann man sagen, die Ukraine hat mehr Munition zur Verfügung. Das liegt an den Lieferungen, die mittlerweile eingetroffen sind, insbesondere aus den USA, aus Deutschland auch, aus der Europäischen Union. Aber es ist noch längst nicht alles angekommen, gerade in den Frontabschnitten selbst, was in den vergangenen Wochen angekündigt worden ist. Es ist noch nicht angekommen, wird aber in den nächsten Tagen ankommen. Die erste Lieferung aus den tschechischen Bemühungen, weltweit Artilleriemunition einzukaufen. Die Lieferung ist einfach eine logistische Herausforderung, die es dauert einfach, bis die Munition auch überall verteilt worden ist. Aber wie ich eingangs gesagt habe, die Ukraine hat definitiv mehr Munition. Die Klagen über mangelnde Artilleriemunition, die haben merklich nachgelassen. Die Russen verlegen einzelne Truppenteile aus anderen Frontabschnitten in die Region Belgorod, um die eigenen Angriffe bei Charkiw fortführen zu können. Auch Truppenteile nach mittlerweile knapp 4 Wochen aus dem Angriff aus der Vorderlinie rauszunehmen, zu ersetzen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie möglicherweise drohen mit Angriffen auf die Region Sumy. Das liegt also etwas weiter westlich, nordwestlich von dem Bereich, den wir gerade besprechen. Also von einer groß angelegten Offensive, da ist noch nichts in Sicht. Das kann die Absicht sein. Das muss man in den nächsten Tagen und Wochen beobachten, wie viel Kräfte tatsächlich der Russen verlegt werden in den Raum Belgorod oder auch vielleicht Kursk, etwas weiter westlich davon. Das kann man aber heute noch nicht sagen.
Vielleicht nochmal in der Gesamtschau, weil ich weiß, dass wir hier oft sehr kleinteilig darüber reden. Wie sieht so generell mit der Offensive der russischen Streitkräfte aus? Sie sagen jetzt immer einige 100 Meter Geländegewinne. Wenn das pro Tag geschieht, summiert sich das ja auch irgendwann. Können Sie einschätzen, wie groß das am Ende sein wird, am Ende dieses Sommers vielleicht?
Nein, das kann man seriös, glaube ich, nicht einschätzen. Es ist so, dass es nicht jeden Tag diese Geländegewinne gibt. Und jetzt ist es besonders augenfällig gewesen, die letzten Tage. Da ist nochmal Druck gemacht worden von den Russen. Aber es gibt keine großen Reserven der Russen, die in der Hinterhand stehen, die also einen möglichen Durchbruch, gerade beispielsweise bei Chasiv Yar, dann auch ausnutzen könnten und dann weiträumiger vorzugehen. Das ist zurzeit nicht zu erkennen. Die Offensive ist so, wie auch andere Offensiven bereits stattgefunden haben, dass man einfach aus den Stellungen heraus nach vorne geht, nach vorne angreift, versucht, den Durchbruch zu machen. Das gelingt in der Regel nicht, weil häufig genug die Angriffe zu Fuß auch vorgetragen werden. Und insofern kommt es dazu, dass eben die Geländegewinne klein sind. Aber es ist schon richtig, wie Sie sagen, und das kann man auch erkennen am Kartenbild, wenn man das vergleicht mit dem Stand vor einigen Wochen, dass es Schritt für Schritt nach Westen, nach vorne geht. Aber wenn Sie das insgesamt nehmen und insgesamt sich anschauen, wie viel Zeit vergangen ist seit der Einnahme von Bachmut und wo Sie jetzt stehen, westlich von Bachmut, dann sind das 15, 20 Kilometer, mehr sind es nicht.
Jetzt haben Sie eben auch schon eine eventuelle Offensive in Sumy erwähnt, also nochmal nordwestlich von Charkiw. Da waren die Ukrainer generell häufiger vor in den letzten Tagen. Was könnte eine Offensive der russischen Streitkräfte dort bringen? Und zweitens, wo können Sie die Soldaten hernehmen, die Sie ja, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, ohnehin nicht in so großer Anzahl zur Verfügung haben?
Also die Ukrainer sprechen da schon seit einiger Zeit darüber, über diesen möglichen Angriff bei Sumy. Bis jetzt war das noch nicht so zu erkennen, jedenfalls nicht für einen Beobachter, der keine klassifizierten Informationen nutzen kann, der auch nicht vor Ort ist. Das kann sein, dass es, und ich sagte beim letzten Mal, da gibt es einige Indikatoren dafür, es kann sein, dass man das vorhat. Es kann auch sein, dass man das als Scheinangriff nun darstellt und versucht, die ukrainischen Truppenteile auf diesen Abschnitt zu lenken. Was könnte der Zweck sein eines solchen Angriffs? Ja, die Bedrohung der Großstadt Charkiw aus nördlicher und nordwestlicher Richtung. Dabei ebenfalls, wie auch schon in dem östlichen Abschnitt in der Region Charkiw selbst, eine weitere Überdehnung der Kräfte des Verteidigers herzustellen. Aber das hat immer zwei Seiten. Es kann natürlich auch zu einer Überdehnung der Angriffskräfte führen, vor allen Dingen, wenn sie, so wie es der Fall ist, aus der Front genommen werden müssen, aus anderen Abschnitten, in denen die Angriffe vorgetragen werden, insbesondere aus dem Donbass, aber auch aus der Region dabei Kupjansk, also Luhansk-Region.
Jetzt haben wir schon einiges zu den Bodenoperationen gesagt. Ein großer Teil dieses Krieges wird aber natürlich auch in der Luft geführt. Wie sieht es da bei den russischen Streitkräften und den ukrainischen Gegenoperationen sozusagen aus?
Ja, das ist unverändert auch gegenüber den letzten Wochen. Abwechselnd Angriffe nur mit Drohnen niedriger Intensität, beispielsweise von Dienstag auf Mittwoch mit 14 Drohnen. Das geht weiter von Mittwoch auf Donnerstag, dann wieder verstärkt durch Marschflugkörper und ballistische Raketen. Von den Marschflugkörpern konnten 7 von 11 abgeschossen werden. Bei den Drohnen ist es generell so, dass die ganzen Tage jetzt schon immer 100% abgeschossen werden können. Zusätzlich kommt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dazu ein doch vergleichsweise starker Beschuss von Kharkiv selbst, der Großstadt Kharkiv, aber auch der umliegenden Dörfer, mit insgesamt 13 Kurzstreckenraketen vom Typ S-300. Das sind Flugabwehrraketen, die man einfach im Boden-Boden-Einsatz einsetzt, die aus der Region Belgorod abgeschossen werden und gegen die es kein Rezept gibt aufgrund der extrem kurzen Flugzeit. Es sei denn, man bekämpft die Stellungen, aus denen sie abgeschossen werden, und das ist ja bekannt, dann aktiv. Letztlich setzt sich das fort in der gestrigen Nacht mit einem Angriff mit S-300 in Kharkiv selbst. Wieder so ein Doppelschlag, also eine Rakete, und sobald die Rettungsmaßnahmen beginnen, kommt die zweite Rakete genau in den gleichen Zielabschnitt. Also ein besonders perfides Vorgehen, das hier wieder in Kharkiv 3 Tote gefordert hat.
Soweit die russischen Luftoperationen. Wie sieht es bei den ukrainischen aus?
Also bei den ukrainischen Luftoperationen hat man in den letzten Tagen insbesondere die Krim und das ostwärts gelegene Krasnodar, also die Region Krasnodar, in den Fokus genommen. Es gibt da so viel Aktivitäten, dass man da etwas zusammenfassen muss. Es ist insbesondere angegriffen worden die Straße von Kertsch. Nicht unbedingt die Brücke, aber in 2 aufeinanderfolgenden Nächten die beiden Häfen, die als Fährhäfen dienen zwischen der Region Krasnodar und der Krim. Es sind im ersten Fall der Hafen auf Kertsch selbst angegriffen worden. Dabei sind 2 Fähren, eine Eisenbahnfähre und eine andere Fähre, sehr stark beschädigt worden. Also die Eisenbahnfähre wird nach den Bildern zu urteilen auf lange Zeit ausfallen. Das ist von Bedeutung, weil die Brücke von Kertsch selbst so gut wie nicht mehr durch Eisenbahn und insbesondere militärische Transporte genutzt wird, sondern die militärischen Transporte auf die Krim von Krasnodar über diese Fähren erfolgen. Dann gab es in der Nacht zu heute den Angriff auf den anderen Hafen, auf der Ostseite der Straße von Kertsch, auf der Krasnodar-Seite, also der Hafen von Kafkas. Der ist getroffen worden mit ukrainischen Raketen, Neptun-Raketen. Das sind die gleichen, die damals die Moskwa versenkt haben, also vor 2 Jahren. Das ist die andere Kopfstelle der Kertsch-Fähre. Das sind auch Schäden gemeldet worden, insbesondere auch bei dem Öldepot, das dort direkt neben dem Hafen liegt. Aber liegen noch keine Ergebnisse vor, was Schiffe angeht oder Fähren angeht. Aber es kann durchaus sein, dass dort auch die eine oder andere Fähre getroffen worden ist. Dann gab es auf dem Bereich der Krim nochmal den Angriff auf die Vuska Bay. Die Vuska Bay liegt am Nordwestzipfel der Krim. Hier sind Patrouillenboote zerstört bzw. beschädigt worden. Insgesamt 4 Stück, 2 zerstört, 2 beschädigt. Region Krasnodar, wenn wir also jetzt über die Straße von Kertsch gehen, ist angegriffen worden, ein Öldepot beispielsweise angegriffen worden, verschiedene andere Einrichtungen, die auch militärischen Zwecken dienen. Also man kann deutlich sehen, dass der Vorrat an weitreichenden Waffen, gerade der amerikanischen Waffen mit TACAMS, hier eine Rolle spielt, dass dieser eigentlich notwendige Ansatz, die Versorgungslinien zu treffen, sei es Betriebsstoffvorräte, sei es die Fährverbindungen oder auch gegebenenfalls auch die Brücke, das ist auch nicht auszuschließen, dass die Brücke im Visier war, aber nicht getroffen werden konnte, weil die Russen selbst sagen, dass sie einige von den TACAMS-Raketen abgeschossen hätten. Da weiß man also nicht, auf was sie eigentlich gezielt haben in der Straße von Kertsch. Hm.
Die zwei Patrouillenboote, die Sie eben erwähnt haben, die sind ja auch relativ prominent von den Ukrainern als erfolgreiche Zerstörung gemeldet worden. Welche Bedeutung haben so nach meinem Eindruck zwei in Anführungszeichen kleine Patrouillenschiffe für die Lage im Asowschen Meer?
Also ich glaube, Sie haben es gerade richtig mit Patrouillenboote benannt. Also tatsächlich sehr kleine Boote, etwa 10 Meter lang. Sie gehören, glaube ich, nicht zum Militär, sondern sie gehören der Küstenwache. Der Angriff erfolgte ja in dieser Bay. Und ganz offensichtlich sind sie dort am Kai getroffen worden, an dem sie festgemacht waren.
Hm. Das heißt eigentlich eine etwas aufgeblasene Nachricht.
Naja, aufgeblasen. Ich meine, es ist schon so, dass den Ukrainern es gelingt, das Schwarze Meer und das Asowsche Meer im Grunde genommen den Russen zu entziehen, gewissermaßen. Und alles, was sich dort bewegt oder irgendwie stationär über längere Zeit festgemacht wird, wird versucht, dass es getroffen werden kann. Und wenn das getroffen wird, ist klar, dass man das dann auch als Nachricht verkündet.
Soweit vielleicht zu den aktuellen Entwicklungen. Lassen Sie uns auf das Treffen der NATO-Außenminister in Prag kommen, das uns allerdings auch gerade wirklich zur Stunde, naja, zumindest in der Peripherie aktuelle Meldungen beschert. Das wird bei Veröffentlichung dieses Podcasts schon beendet sein. Es ist ein sogenanntes informelles Treffen vor dem in Anführungszeichen echten NATO-Gipfel der Regierungschefs im Juli. Das sind einiges an Vorbereitungen, die aber da schon getroffen werden. Vermutlich keine vom Treffen selber so spektakulären News zu erwarten. Oder wie schätzen Sie jetzt die Nachrichten ein, die aus Washington und aus Berlin zum Einsatz westlicher Waffen kommen? Denn offenbar gibt es ja da Bewegung, dass die westlichen Waffen jetzt auch hinter der russischen Grenze eingesetzt werden dürfen.
Also es ist, wie Sie schon sagen, ein informelles Außenministertreffen der NATO, das regelmäßig stattfindet. In diesem Format eines informellen Treffens, da kann eben sehr offen gesprochen werden, sehr offen diskutiert werden. Da gibt es keine Beschlussvorlagen. Da ist es häufig so, dass die Minister unter sich alleine sind und sich austauschen können. Und das Ganze ist natürlich zu sehen als Vorbereitung für den NATO-Gipfel in Washington. Themen waren die langfristige Unterstützung der Ukraine und dann eben das, was Sie gerade ansprachen, eher kurzfristige Themen. Wie kann der Einsatz von westlichen Waffen neu geregelt werden? Wie gibt es die Möglichkeit einer Entsendung von Soldaten zur Ausbildung oder möglicherweise anderen Aufgaben in der Ukraine? Also da sind aber keine NATO-Beschlüsse zu erwarten, aber nachfolgende Entscheidungen einzelner Nationen. Und da sind wir wieder bei den Nachrichten, die Sie gerade angesprochen haben, die uns jetzt wenige Minuten vor dem Podcast erreicht haben. Andere Themen werden sicher gewesen sein, Folgethemen aus dem letzten NATO-Gipfel in Vilnius und eine Sachverhaltsfeststellung oder Darstellung, wo man da steht in Bezug auf die Beschlüsse, die in Washington gefasst werden müssen. Und dann natürlich, nicht zu vergessen, wird man sicher auch gesprochen haben über die Nachfolge Stoltenbergs als Generalsekretär der NATO Ende des Jahres.
Jetzt gibt es also Bewegung. Die Nachrichten erreichen uns, wie gesagt, zur Aufzeichnungszeit des Podcasts ganz taufrisch. Dass Berlin, der Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat es so formuliert, tatsächlich erlaubt, auch mit unseren Waffen, das war sein Zitat, sich die Ukraine verteidigen darf. Wie groß ist diese Nachricht für Sie, Herr Bühler?
Also es war im Grunde zu erwarten, dass ich habe mir das ja auch erhofft, dass es so kommt. Das wäre ja auch nicht zu rechtfertigen, glaube ich. Ich habe beim letzten Mal gesagt, es wäre unmenschlich, dort zuzuschauen, wie die Russen jenseits der Grenze ihre Raketen abschießen und die Ukrainer können nichts dagegen unternehmen und müssen warten, bis die Raketen einschlagen in Kharkiv. Und das wäre auch zynisch, wenn man hier solche Verbote aufrechterhält, weil sich die Gesamtlage ja geändert hat. Sie hat sich dahingegen geändert, dass die Russen jetzt nicht mehr aus den besetzten Gebieten, vorher schon besetzten Gebieten und weiter besetzten Gebieten angreifen, sondern eben aus Russland direkt. Und da muss die Möglichkeit bestehen, dass man Stellungen, die wenige Kilometer hinter der Grenze liegen oder nördlich der Grenze, dass man die auch bekämpfen kann. Hm.
Lassen Sie uns die Geschichte nochmal nachzeichnen, denn zu der Frage, ob westliche Waffen jetzt auf Ziele hinter der russischen Grenze zielen dürfen, war ja sehr, sehr viel in der vergangenen Woche zu vernehmen. Sie haben in der vergangenen Folge dieses Podcasts auch schon einen großen Fokus drauf gelegt. Und gerade bei dem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Macron ging es darum, ja auch. Ich kann mich an die Abschlusspressekonferenz erinnern, wo sowohl Macron als auch Olaf Scholz sagten, wir einigen uns immer. So richtig konnten sie sich aber anscheinend auch nur auf diesen Satz einigen, denn Macron hatte ja anhand einer Karte sehr eindrucksvoll, so wie Sie das, Herr Bühler, auch gerade schon gesagt haben, versucht darzustellen, warum er den Einsatz auf Ziele auch auf russischem Boden für gerechtfertigt hält, denn von dort kommen die Raketen ja geflogen. Und Olaf Scholz hat, ich sag mal ganz vorsichtig, etwas widersprüchliche Aussagen getätigt, nämlich erstens, dass zwar die Ukraine alles darf, was sie nach dem Völkerrecht darf, gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass die deutschen Waffen nur Ziele auf ukrainischem Boden treffen sollen. Haben Sie Herrn Scholz da am Dienstag oder Mittwoch war die Pressekonferenz verstanden?
Also da gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Die einen sagen oder sagten, muss man ja jetzt sagen, ja, da bewegt sich etwas und andere glauben, das Gegenteil herausgehört zu haben. Aber sie haben mich gefragt, ob ich es verstanden habe. Nein, ich muss Ihnen sagen, ich habe es nicht verstanden. Also ich würde verstehen, wenn zum Beispiel gesagt worden wäre, die Lage hat sich durch den Angriff aus der Region Belgorod verändert. Natürlich kann die Ukraine mit einem von Deutschland gelieferten Patriot-System den russischen Kampfbomber angreifen, der gerade im Begriff ist, über der russischen Region Belgorod eine Gleitbombe auf Kiew abzuwerfen. Die Verbindung dieser Frage mit dem Völkerrecht stellt sich in diesem Zusammenhang doch gar nicht. Selbstverständlich kann sich die Ukraine selbst gegen die Aggression verteidigen. Und was das Völkerrecht und seine Regeln in der Führung eines Krieges angeht, selbstverständlich muss sich die Ukraine daran halten, wenn es nicht so wäre, wenn also die Ukraine wie der russische Aggressor jeden Tag Kriegsverbrechen begehen würde, dann gäbe es keine Unterstützung für die Ukraine aus dem Westen. Das Problem des Einsatzes westlicher Waffen, auch über dem Boden oder auf dem Boden, ist also keine rechtliche Frage, sondern eine Frage des politischen Willens. Und die ist heute ganz offensichtlich gelöst worden oder auf jeden Fall verdeutlicht worden in diesem Sinne, wie Sie es gerade zitiert haben beim Regierungssprecher.
Wahrscheinlich hat da geholfen, dass die Amerikaner es gestern auch schon vermeldet haben, dass sie sich das vorstellen können?
Ja, ich denke schon, dass das geholfen hat, denn es ist ja richtig, sich mit den Amerikanern abzustimmen und das hat unsere Regierung ja immer gemacht und von daher war es folgerichtig, glaube ich, dass man jetzt auch die Entscheidung getroffen hat und so verkündet hat. Allerdings bei den Amerikanern bleiben noch Zweifel, in welchem Umfang das stattfinden soll. Im Augenblick habe ich nur Informationen, dass das auf den Raum Kharkiv bezogen ist. Und völlig unklar ist, für welche Waffensysteme es eine Freigabe gibt. Also nur für die Artillerie zum Beispiel. Da gibt es einige Hinweise. oder eben auch für die weitreichenden ATACMS-Raketen, die eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern haben. Also das ist offen bei den Amerikanern. Aber vielleicht gibt es da jetzt im Folge der deutschen Klarstellung auch eine weitere amerikanische Stellungnahme dazu.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so widersprüchlich die Aussage von Herrn Scholz ja durchaus auch überall wahrgenommen wurde, dass es vielleicht eine Art diplomatischer Zwischenschritt ist, um dann so eine Meldung wie heute überhaupt zu produzieren? Oder liege ich da falsch in meiner Einschätzung?
Nein, es kann durchaus sein, dass er das ja vorhatte, aber die letzte Abstimmung mit den Amerikanern noch nicht erfolgt ist, aus Zeitgründen, aus Gründen der Zeitverschiebung auch, denn die Informationen, die sind ja nun sehr, kommen ja nun sehr dynamisch auf uns da eingeprasselt. Und dass da einfach versucht worden ist, Zeit zu schinden sozusagen und dann hinterher die Entscheidung zu verkünden.
Trotzdem nochmal bezogen auf die deutschen Waffen. Der Spiegel hat gestern oder vorgestern von einer akademischen Diskussion gesprochen, weil Deutschland bislang keine Waffen geliefert habe, die überhaupt so weit reichen. Der Taurus, über den ja hier auch schon prominent diskutiert wurde, ist ja nicht geliefert worden. Ist es also eigentlich müßig, drüber zu diskutieren?
Nein, natürlich nicht. Also Deutschland hat das Patriot-System geliefert, das aus sicherer Position heraus 50 bis 70 Kilometer in die Region Belgorod wirken kann. Auch Iris-T hat Deutschland geliefert, das zwar geringere Reichweite hat, aber natürlich auch angreifende Flugzeuge jenseits der Grenze treffen könnte. Ebenso natürlich auch die Mehrfachraketenwerfer MLRS und auch die Artillerie, also die Panzerhaubitze 2000. Es geht um die Frage, egal welches Waffensystem jetzt betroffen ist, ist diese Auflage aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen noch zielführend oder nicht. Bei dieser Formulierung der akademischen Diskussion kann natürlich auch ein bestimmter Verdacht aufkommen. Irgendjemand muss ja dem Spiegeljournalisten gesagt haben, das sei eine akademische Diskussion. Man könnte annehmen, dass man glaubt, dass man von dieser Diskussion deshalb nicht betroffen ist, weil Patriots eben amerikanische Systeme sind, weil die weitreichende Munition des MLRS auch aus Amerika kommt. Es tut mir da schon fast ein bisschen leid, wenn ich da ein bisschen Misstrauen hineininterpretiere, aber nach all dieser Taurus-Diskussion mit den Falschinformationen, aber auch Begründungen, die sich hinterher dann in Luft aufgelöst haben, dann ist es, glaube ich, auch ein Stück weit verständlich.
Dann vielleicht noch eine Hörerfrage, die eher auf Emmanuel Macron abzielt, der sich ja durchaus als Macher da geriert und inszeniert hat und sagen wir mal, was den Einsatz westlicher Waffen angeht, auch das sehr stark schon gefordert hat. Unser Hörer Carsten Rüdigkeit meint aber, dass vielleicht auch Macrons Aussagen da ein bisschen widersprüchlich waren. Ich zitiere, gerade hat sich Präsident Macron bei seinem Staatsbesuch dafür ausgesprochen, dass die Ukrainer auch mit westlich gelieferten Waffen russisches Staatsgebiet angreifen dürfen. Warum passiert es dann nicht, dass die von Frankreich gelieferten Storm Shadow für einen Angriff auf Belgorod benutzt werden? Kann ein einzelnes Land nicht für sich entscheiden, was mit den gelieferten Waffen passiert, oder fehlen Präsident Macron die Befugnisse, dies zu tun? Was spricht also konkret dagegen? Zitat Ende.
Also wenn Herr Rüdigkeit Storm Shadow sagt, dann meint er das französische Gegenstück dazu, Scalp heißt das. Das nur für Spezialisten. Der Scalp und auch Storm Shadow haben im Übrigen Sprengköpfe gegen gehärtete Ziele. Also es sind nicht für alle Ziele geeignet, insbesondere nicht für Flächenziele. Das wollte ich nur dazu sagen. Das kann also auch eine rein operative Entscheidung sein, warum man die eine Waffe nimmt oder die andere Waffe. Aber zum Kern der Frage, ja, jedes Land kann natürlich selbst entscheiden, ob und welche Auflagen es bei der Lieferung an die Ukraine, den Ukrainern diktiert. Aber es ist natürlich politisch sehr sinnvoll, sich abzustimmen und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, wie es offenkundig jetzt der Fall ist. Im Übrigen auch militärisch, denn unterschiedliche Einsatzregeln, da muss man sich mal vorstellen, das bedeutet ja, dass der Kommandeur der Artillerieeinheit ja nun entscheiden muss, aha, das ist jetzt amerikanische Munition, mit der darf ich das machen. Das ist ein deutsches System, mit dem kann ich das machen. Das ist ein deutsches System, das amerikanische Munition verschießt, dann kann ich das machen. Das ist alles nicht praktikabel. Das ist vor Ort eine unnötige Belastung der Truppe. Die Frage nach dem Völkerrecht haben wir besprochen und die Frage der Bedrohung und der Notwendigkeit, dem Aggressor dort entgegenzutreten mit Waffen, die seine Bedrohung zerstören, die ist das Entscheidende. Hm.
Wenn Sie erlauben, noch eine weitere Meldung, die jetzt hier gerade reinkommt. Es ist eher ein kurzes Zitat und ich hoffe, ich reiße da jetzt nichts aus dem Kontext, aber so ist es überschrieben. Stoltenberg und Blinken stellen sich jetzt gerade bei dem NATO-Außenministertreffen vor die Presse und sagen, wir planen für die NATO für die nächsten 75 Jahre. Das ist ja doch eine enorme Zeitspanne. Ist das nicht angesichts der Tatsache, dass, wenn ich Sie richtig verstehe, jedes Land den Waffen einen eigenen Beipackzettel zulegt, eine etwas optimistische Aussage? Oder wie kann sich da eine gemeinsame NATO-Linie finden lassen, um sozusagen diese Beipackzettel zu reduzieren, so wie Sie es ja jetzt gerade gefordert haben, so habe ich Sie verstanden.
Also da vermischen wir jetzt, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist das Operative, das Kurzfristige. Also die Lösung der Zielkonflikte, was nationale Auflagen angeht. Und das andere, nun habe ich es nicht selbst gelesen, aber habe keinen Zweifel daran, dass es so stimmt, wie Sie es gerade vorgelesen haben. Das scheint mir mehr in die Zukunft gerichtet zu sein. Das deutet ja auch diese 75 Jahre an. Natürlich muss die NATO, und sie hat da entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen. Sie hat ein eigenes Hauptquartier, das sich mit diesen Fragen befasst. Welche technologischen Sprünge gibt es in der Zukunft? Wie wird sich die Bedrohung weiterentwickeln? Wie wird sich das Kriegsbild weiterentwickeln? Das scheint mir gemeint zu werden, aber das ist eine sehr vorläufige Antwort, weil ich da möchte schon gerne sehen, in welchem Kontext es dann auch gesagt worden ist.
Nein, ich gebe zu, das war natürlich auch eine etwas, sagen wir, polemische Gegenüberstellung, eine strategische Ausrichtung einer konkreten, wie Sie sagen, operativen Geschichte gegenüberzustellen. Trotzdem bleiben wir mal so ein bisschen bei der Gesamtschau noch. Jetzt haben sich die NATO-Staaten überwiegend bewegt. Bei Italien ist es, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob sie bei ihrem Nein bleiben, denn auch Italien hat bislang bei seinen Waffenlieferungen gesagt, wir möchten nicht, dass damit Ziele hinter der russischen Grenze angegriffen werden. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja auch sehr lautstark eigentlich gefordert, dass das möglich gemacht wird. Jetzt haben Sie, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem Podcast schon häufiger erwähnt, dass der Generalsekretär eher eine repräsentative Rolle hat und niemals irgendwas vertreten wird, was die NATO-Mitgliedstaaten nicht alle zusammen vertreten. Hat sich das aus der Reihe tanzen hier jetzt von Herrn Stoltenberg mal gelohnt?
Also der NATO-Generalsekretär hat eine repräsentative Rolle dahingegen, dass er den NATO-Rat repräsentiert. Und hier ist er autorisiert, für die NATO als Ganzes zu sprechen. Wenn er also den NATO-Rat, die Nationen hinter sich weiß, die Regierungschefs oder auch den NATO-Rat auf der Ebene der Botschafter. Er ist natürlich weit mehr als nur repräsentativ, was die Organisation der NATO selbst angeht. Da hat er exekutive Befugnisse in der NATO-Organisation. Also das will ich nur klarstellen, wenn das so rübergekommen wäre, dass er praktisch nur so ein repräsentativer Frühstücksdirektor ist, sage ich jetzt mal despektierlich, dann ist das falsch. Aber es ist sehr selten, und das ist richtig, dass der NATO-Generalsekretär sehr selten davon Gebrauch macht, Vorschläge zu machen, wenn er weiß, dass ein Thema noch nicht insgesamt beschlossen worden ist und wenn sehr kontrovers diskutiert wird. Das hat er auch schon an anderer Stelle gemacht. Er hat auch an anderer Stelle meist ohne Nennung der Nationen selbst Nationen kritisiert dazu. Aber dass es das in diesem Fall getan hat, das zeigt schon, wie wichtig diese Sache ist und vor allen Dingen auch, wie zeitkritisch. Denn wir haben es ja bei der aktuellen Lage gehört, es sterben jeden Tag Menschen dort in Kharkiv, obwohl man ganz genau weiß, aus welchen Stellungen diese S-300-Raketen abgefeuert werden.
Dann würde ich gerne noch zu einem zweiten Thema kommen, das vermutlich auf dem NATO-Außenministertreffen in Prag diskutiert wird oder wurde. Und auch da hat Macron schon eine prominente Rolle gespielt, denn er hat auch schon vor einigen Wochen weniger zögerliche Partnerinnen und Partner überrascht, indem er gesagt hat, ich möchte gerne Ausbildungstruppen in die Ukraine schicken. Das hat er jetzt am Donnerstagnachmittag nochmal bekräftigt. Auch eine ehemalige leitende NATO-Mitarbeiterin, nämlich Stefanie Babst, hat das in einem Interview begrüßt. Sie stimmen da aber nach meinem Verständnis nicht mit ihr überein oder mit Herrn Macron überein, Ausbilder in die Ukraine zu schicken, oder?
Also ich nehme an, Sie meinen das Interview bei NTV. Nein, da stimme ich nicht mit überein. Das hatte ich mit Herrn Deisinger auch schon mal besprochen. Da habe ich nur Fragen gestellt dazu, aber ich kann es auch anders formulieren, nicht nur in Frageform. Also ich sehe die Sinnhaftigkeit dieses Ansinnens nicht. Ob es jetzt nun Ausbildung ist in der Ukraine, ob es andere Aufgaben sind, die durch Militärs aus dem Westen wahrgenommen werden müssen, die jetzt da in Rede stehen oder standen, Minenräumen beispielsweise, sanitätsdienstliche Unterstützung für die Ukraine. Ich sehe sie deshalb nicht, weil Ausbildung im Westen gemacht wird für die Ukraine. Zehntausende von ukrainischen Soldaten sind hier ausgebildet worden und werden nach wie vor ausgebildet. Ganz im Gegenteil, es wird noch verstärkt werden, diese Ausbildungsanstrengungen im Rahmen der Europäischen Union und darüber hinaus in Großbritannien und in den USA. Ich sehe sie nicht bei Minenräumen. Das Minenräumen von befreiten Gebieten, da gibt es Firmen, die das machen, die wesentlich mehr Erfahrung haben, die tagtäglich nichts anderes machen als Minenräumen. So ist der Balkan wieder minenfrei geworden, beispielsweise. Ich sehe es auch nicht bei der sanitätsdienstlichen Unterstützung, muss ich sagen. Ich habe Probleme damit, mit der Führung einzelner Kontingente von Soldaten einzelner Nationen. Es ist doch ausgeschlossen, dass wir unterschiedliche militärische Kontingente aus verschiedenen Staaten haben, die dann in einem Kriegsgebiet stationiert sind. Ich habe Probleme mit den Einsatzregeln, denen man den Soldaten mitgeben soll. Insbesondere, wie soll der Soldat reagieren, wenn er angegriffen wird? Das ist auch keine rechtliche Frage. Natürlich hat er rechtlich ein Selbstverteidigungsrecht. Aber was kommt dann, wenn es tatsächlich soweit ist? Das muss man zu Ende denken und das ist alles nicht zu Ende gedacht, denke ich. Und dann kommt der große Bereich der Unterstützung von Ausbildern dazu oder von Soldaten, die andere Aufgaben wahrnehmen sollen, die ja auch geregelt werden muss.
Dann wird Ihnen die Frage von unserem Hörer Christian Eggert gefallen. Die hat nämlich eine ähnliche Stoßrichtung und bezieht sich auf genau das Szenario, dass Frankreich seine Ankündigungen umsetzt. Er schreibt nämlich: Wenn jetzt Frankreich Ausbilder in die Ukraine schickt, werden dann nur die Ausbilder geschickt oder kommen zeitgleich Truppen zum Schutz der Ausbilder mit in die Ukraine? Jetzt können Sie die Frage für Frankreich vielleicht nicht beantworten, aber sollte Deutschland irgendwann mal drüber nachdenken, muss die Frage da auch gestellt werden, ne?
Natürlich, und ich bin mir sicher, dass General Schill, das ist der Generalstabschef der Franzosen, dass der dort ähnliche Bedenken hat, wie ich sie habe und auf jeden Fall Maßnahmen in dieser Richtung ergreifen muss, wenn es überhaupt dazu kommt, was noch gar nicht entschieden ist und was auch gar nicht sicher ist. Also sie müssen so einem Ausbildungskontingent oder einem Kontingent von Ausbildern, muss ich besser sagen, natürlich Schutzkräfte mitgeben. Und zwar die Ausbilder schützen vor der Bedrohung am Boden, aber auch aus der Luft. Sie müssen ihnen die notwendige Logistik auch mitgeben, Versorgung. Die Sanitätsversorgung muss mitgegeben werden. Man braucht Platz für die Ausbildung, Übungsplätze. Man braucht das Übungsgerät dazu. Man braucht Übersetzer, die man mitnehmen muss. Denn letztlich die Sprachbarriere ist doch, je tiefer es geht in einer Armee, desto größer wird sie. Und das zeigt sich ja schon bei der Ausbildung hier im Westen. Aber das ist immer noch einfacher, Zivilpersonen dann mit in die Ausbildung zu integrieren als Übersetzer, als wenn sie das im Kriegsgebiet tun. Also Frau Papst sagt ja selbst, Das ist eine komplexe Angelegenheit. Sie möchte das lösen mit sogenannten Host Nation Support. Also die Ukrainer sollen die ganze Unterstützung ganz offenkundig leisten. Also wir wollen, dass wir die Ausbilder von der Unterstützung der Kriegspartei Ukraine abhängig machen. Wir wollen, dass die Ukrainer ihre wenigen eigenen Ressourcen auch noch für die Unterstützung der Ausbilder abhängig machen. Also ich bin der Meinung, das Ganze, wenn ich einen Strich drunter ziehe, wird so komplex, dass man lieber die Finger davon lassen sollte. Und man sollte den grundsätzlichen Weg der Ausbildung der ukrainischen Soldaten bei uns im Westen weiterverfolgen und hier wie geplant die Anstrengungen verstärken. Hm.
Na, dann werden wir ja sehen, ob auf dem NATO-Gipfel im Juli Herr Macron sich wieder mit Vorstößen hervortut oder vielleicht von den anderen da auch überzeugt wird, dass eine Ausbildung in den Ländern, die kein Kriegsgebiet sind, und das klingt ja auch durchaus sinnvoll, vielleicht die bessere Variante ist. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch vielleicht ein ganz kleiner Exkurs zum jüngsten Mitglied der Runde, nämlich nach Schweden. Die haben gerade ein 1,2 Milliarden Hilfspaket geschnürt. Das ging vorgestern durch die Medien. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz einordnen, welche konkreten Hilfen dort drin stecken und was die bringen könnten.
Also bei den Schweden ist mit drin in diesem Paket sind zwei Flugzeuge. Das sind Aufklärungsflugzeuge, die aber zugleich fliegende Kommandozentralen sind. Also so ähnlich wie das NATO-Flugzeug, das AVAX-Flugzeug der NATO. Da sind mit drin 240 gepanzerte Transportfahrzeuge. Teilweise sind es Schützenpanzer oder werden sie als Schützenpanzer bezeichnet. Also 240, die gesamte Flotte wird dort abgegeben, der Schweden. Wobei man sagen muss, dieser Panzer stammt aus den 70er Jahren. Der hat also seine 50 Jahre schon auf dem Buckel. Aber trotzdem, er ist mehrfach modernisiert worden und er ist bestimmt eine große Hilfestellung für die Ukraine. Es sind Flugabwehrraketen dabei, es sind 155 mm Artillerie dabei. Also es ist nicht nur von der Zahl her für dieses relativ kleine Volk der Schweden bemerkenswertes Paket. Also von den militärischen Fähigkeiten eben auch und vom Gesamtvolumen in Euro gerechnet. Hm.
Okay, also in der Gesamtschau, Sie haben das jetzt eben kurz für uns eingeordnet, haben die Schweden doch durchaus erheblichen Einsatz gebracht, obwohl sie ja das jüngste NATO-Mitglied sind. Würden Sie sagen, Schweden schwingt sich damit schon zum Musterschüler der NATO auf, als der Neue in der Klasse? Oder ist das noch so ein bisschen die, wie man sagt, die Honeymoon-Phase in der Partnerschaft, dass man da am Anfang noch ganz besonders investiert ist?
Nein, das zeigt jetzt auch nachdrücklich, dass beide Mitglieder, und da würde ich Finnland und Schweden zusammen nennen wollen, dass beide eine Verstärkung der NATO darstellen. Das war nicht immer der Fall bei anderen NATO-Erweiterungen. Aber hier in diesem Fall ist es schon so, dass sie eine Verstärkung sind, schon allein durch die Geografie ihrer Länder. Aber auch aufgrund der Fähigkeit, die sie mitbringen und aufgrund des politischen Willens, diese aktuellen Probleme auch durch Abgabe von Fähigkeiten einzudämmen.
Dann lassen Sie uns zur Frage nach der Wehrpflicht kommen. Auch da eignet sich Schweden vielleicht als Vergleichsobjekt, denn das Land hatte ähnlich wie Deutschland eine Wehrpflicht. Der Bundeswehr fehlt Personal. Verteidigungsminister Pistorius muss Lösungen finden. Und bei den Schweden war es wie in Deutschland auch, die hatten in den 2000er Jahren massive Probleme mit der sogenannten Wehrgerechtigkeit. Also ob man seinen Wehrdienst leisten musste, das war eine Art Lotterie. Auch das hat dazu geführt, dass Schweden sie wieder abgeschafft hat, weil das ja auch, sagen wir mal, die gesellschaftliche Akzeptanz verringert sonst. Allerdings haben die Schweden schon seit 2016 eine Kehrtwende gemacht und die Wehrpflicht wieder eingeführt. Was genau hat die schwedische Gesellschaft denn da eigentlich anders wahrgenommen als die deutsche?
Ich kann mich noch gut erinnern, es war im Jahr 2015. Da kam der schwedische Verteidigungsminister nach Berlin und hat sich in Berlin im Verteidigungsministerium kundig gemacht, wie die deutschen Vorstellungen sind hinsichtlich der Wiedereinführung der Wehrpflicht, die ja zu dem Zeitpunkt schon ausgesetzt war. Er hat sich über die Erfahrungen, die Deutschland mit der Wehrpflicht gemacht hat, kundig gemacht. Also es war kein Besuch, der andere Themen hatte, sondern nur dieses eine Thema war das. Und das zeigt schon, wie ernst die Schweden das genommen haben, dass sie die Wehrpflicht in Schweden wieder einführen, was nicht überall so einvernehmlich war, wie ich so höre. Also es war schon auch ein schwieriger Schritt in Schweden und deshalb ist er gut vorbereitet worden. Die Schweden haben, wie andere Skandinavier auch, die Bedrohung Russlands anders wahrgenommen, als sie in der breiten Gesellschaft bei uns stattgefunden hat. Das muss man eindeutig so sagen und das trifft in erster Linie die Finnen, aber dann weiter nach Westen gehend die Schweden und das trifft auch die Norweger, die ja auch eine kleine gemeinsame Grenze mit Russland haben. Die haben die Beurteilung der militärischen Stärke und die Beurteilung der Absichten, die politisch dahinter liegen, zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Das wissen wir, das haben wir ja mitbekommen. Wir haben auch versucht, seit 2014 die Zeitenwende in Maßnahmen umzusetzen. Aber letztlich stimmt das, was Sie sagen, dass in der Gesellschaft und damit auch in weiten Teilen der Politik das anders wahrgenommen worden ist.
Liegt es vielleicht auch daran, dass Schweden zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht NATO-Mitglied war? Oder anders gesprochen, haben wir uns hier in Deutschland ein bisschen zu sehr auf der NATO-Mitgliedschaft dann ausruhen können, auch gesellschaftlich?
Das mag sein, da habe ich noch nicht nachgedacht darüber. Ja, da haben Sie einen Punkt, denke ich. Wobei ich jetzt die innerschwedischen Diskussionen nicht mitbekommen habe und deshalb ungern da einen Vergleich ziehen würde.
Also, wenn ich richtig informiert bin, haben tatsächlich überraschenderweise, wie ich finde, auch teilweise linke Parteien in Schweden die Wiedereinführung der Wehrpflicht befürwortet. Das ist ja jetzt, wenn man sich die linken Parteien in Deutschland anguckt, und wir haben ja nun mal ein paar auch in der Regierung sitzen, und vor allem bei der SPD, die ja den Verteidigungsminister stellt, anders. Herr Pistorius scheint sich ja selber nicht so ganz sicher, mit wie viel Zwang er die jungen Menschen jetzt rekrutieren möchte, oder wie schätzen Sie so seinen aktuellen Pfad ein?
Also er hat ja viele Herausforderungen angepackt und hat sie zum Teil auch umgesetzt, zum Teil nicht mit den Ergebnissen, die sich einige, auch ich, erwartet hätten. Das geht da in erster Linie um die Spitzengliederung. Aber das war eben das, was im Augenblick möglich ist. Und so scheint es jetzt auch hier in dieser Diskussion zu gehen. Er hat aber angepackt die Optimierung der Nachwuchsgewinnung. Da ist die Organisation der Bundeswehr gefordert, jetzt diese Optimierung dann auch durchzuziehen in der nächsten Zeit mit Ergebnissen, die sich auch im Gesamtumfang der Bundeswehr niederschlagen. Minister Pistorius hat zusätzlich im vergangenen Jahr bereits eine Untersuchung beauftragt, verschiedene Modelle der Aktivierung der ausgesetzten Wehrpflicht zu untersuchen, wobei aus meiner Sicht klar war, dass ein Modell der Wehrpflicht nach dem Muster der Wehrpflicht wie im Kalten Krieg, dass es das nicht wiedergeben wird. Er hat, Sie haben es gerade angesprochen, besonderes Interesse eben an den Modellen der skandinavischen Staaten gezeigt, insbesondere Schwedens. Das Stichwort ist hier Auswahlwehrpflicht. Also der Staat nimmt nur die, von denen er glaubt, dass sie sehr geeignet sind, dass sie die Besten sind. Und er nimmt nur so viele, wie er braucht. Denn die Jahrgangsstärken sind auch in Skandinavien weitaus größer als der militärische Bedarf. Erst recht bei uns. Die Modelle sind teilweise mit der zivilen Dienstpflicht verbunden. Beides, eine Auswahlwehrpflicht oder auch eine Dienstpflicht, hätte ja eine Grundgesetzänderung zur Folge. Der Minister wollte, so sehe ich das, eine Diskussion anstoßen. Aber es ist offenkundig, dass er von führenden Mitgliedern seiner Partei ein Stück weit gebremst worden ist. Zudem ist auch der Koalitionspartner FDP seit Jahren gegen eine wie auch immer geartete Dienst- oder Wehrpflicht. Also es ist eine schwierige Diskussion innerhalb der Koalition.
Wenn ich mir hier so die SPD-Europawahlkampfplakate anschaue, die ja aktuell hängen, die macht ja eher mit Friedensbotschaften Werbung. Hängen die wenig konkreten Aussagen zu, ja, ich fordere eine Wehrpflicht oder nein, die wird es nicht geben, von Boris Pistorius auch mit diesem Europawahlkampf zusammen? Was glauben Sie?
Also zunächst war vorgesehen, dass Minister Pistorius seine Modelle bereits im April, Mai oder so öffentlich macht. Dies wurde dann auf die Zeit nach der Europawahl verschoben. Nun hat es in der vergangenen Woche ein sogenanntes Koalitionsfrühstück gegeben im Verteidigungsministerium. Das ist eine Besprechung, eine morgendliche Besprechung mit einem kleinen Imbiss für die Verteidigungspolitiker der Koalition beziehungsweise deren Sprecher, deren Obleute. Und es hat am vergangenen Montag eine Präsentation gegeben vor dem SPD-Parteipräsidium, die Minister Pistorius gegeben hat. Und nun ist es so, dass es geleakt worden, was dort besprochen worden ist. Beide sind ja vertrauliche Runden eigentlich. Aus der letzteren Runde, so nimmt man es der Presse, ist das rausgekommen. Und nun soll es doch noch vor den Europawahlen, sollen die Modelle präsentiert werden. Und da hat man jetzt ja nicht mehr sehr viel Zeit. Also da bleiben ja nur noch einige wenige Tage übrig. Aber ob das nun wieder umgesetzt wird, das kann ich auch nicht sagen. Ja.
Zur Frage der Wehrpflicht hat uns auch eine Hörerfrage erreicht von Holger. Der richtet die Frage direkt an Sie, Herr Bühler. Ich zitiere, warum hält Herr Bühler eine kurze Wehrpflicht von 3 bis 6 Monaten für unzweckmäßig? Sollte diese Zeit nicht vollkommen ausreichen, um im Kriegsfall militärische Unterstützungsleistungen hinter der Front durchzuführen, beziehungsweise zivil erlernte Fähigkeiten im militärischen Kontext einzusetzen und die kämpfende Truppe aus Freiwilligen zu entlasten?
Also Herr Holger und Herr Erl, Sie haben das vielleicht nicht gehört, die Folge mit Herrn Deisinger, die wir hatten. Ich hatte davon gesprochen, dass 3 Monate bis 6 Monate unzweckmäßig sind. Und das hat sich auch bezogen auf die Zeit 2010, glaube ich. Das war die Zeit der schwarz-gelben Koalition, also als insbesondere die FDP immer gedrängt hat, die Grundwehrdienstdauer immer weiter abzusenken. Und letztlich war ich dann, der immer ein Vertreter der Wehrpflicht war, war ich dann raus, weil ich gesagt habe, also bei 3 Monaten macht das keinen Sinn mehr. Also das ist der Hintergrund. Das kann man aber jetzt die Zeit 2010 nicht vergleichen mit der Zeit, die wir heute haben. 2010 war die Zeit der Auslandseinsätze. 2010 mussten Soldaten nach einiger Vorbereitungszeit in den Auslandseinsatz gehen. Da war ein Mindestzeitraum von 12 Monaten angesetzt. Sonst konnten sie gar nicht in den Einsatz nach Afghanistan oder auf den Balkan gehen. Das war also eine andere Zeit. Man muss zweitens dazu sagen, dass die ausgesetzte Wehrpflicht in einem Kriegsfall wieder auflebt. Das heißt, ihre Aussetzung endet automatisch mit der Feststellung des Verteidigungsfalls durch den Deutschen Bundestag. Und dann kann man in der Tat, Herr Holger, entscheiden, also diesen Mann brauche ich zum Objektschutz im südwestlichen Baden-Württemberg. Oder jenen brauche ich als Panzerfahrer für einen Panzer, der in Litauen stationiert ist. Also ich nehme jetzt mal diese beiden Pole. Und da kann man durchaus mit unterschiedlichen Ausbildungsansätzen dort rangehen. Aber bitte das nur als plakatives Beispiel verwenden. Aber so müsste man da rangehen, um die tatsächliche Grundwehrdienstdauer dann auch berechnen zu können. Unabhängig davon wird sich die Wehrdienstzeit oder die Kriegsdienstzeit in einem Kriegsfalle natürlich nicht nach 3 Monaten oder 6 Monaten beenden lassen, sondern das wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Aber diesen Fall wollen wir ja verhindern mit der ganzen Arbeit, die wir in der Bundeswehr leisten und insgesamt in der Gesellschaft und der Regierung leisten. Das soll also nicht abschreckend wirken, soll aber nur zur Klarstellung dienen.
Ja, und wenn ich Sie da richtig verstehe, ist das aber was Sie nicht erst eigentlich im Kriegsfall wieder einführen wollen, weil es dann vermutlich auch zu spät ist, um sowas anzuschieben. Also eine Wehrpflicht.
Ja, das ist jetzt der nächste Punkt. Da habe ich mich immer dagegen ausgesprochen, dass wir eine Wehrpflicht verfolgen, die Form hat der Wehrpflicht im Kalten Krieg. Das geht nicht mehr. Da haben wir die gesamte Infrastruktur abgeschafft. Da haben wir das Personal abgeschafft, die Wehrpflicht ermöglichen. Ausgesetzt ist abgeschafft, habe ich mal so formuliert, so ganz plakativ. Das lässt sich nicht mehr zurückdrehen, vor allen Dingen nicht in diesen Zeiten, wo sich die Bundeswehr auf andere Aufgaben konzentrieren muss. Aber die Bundeswehr kann durchaus eine Größenordnung von 20.000, vielleicht 30.000 Wehrpflichtige verkraften, die sie ausbilden kann. Man muss im Einzelnen sehen, ob die Infrastruktur dort geeignet ist. Aber in dieser Größenordnung, vor allen Dingen an der unteren Grenze, die ich gerade genannt habe, die wird es sicher ermöglichen, eine solche Wehrpflicht auch sinnvoll umzusetzen. Aber es müssen eben die Bedingungen feststehen, und die sind nicht nur von der Bundeswehr zu beeinflussen, sondern das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Binde ich sowas in eine Auswahlwehrpflicht rein oder binde ich das ein in eine zivile Dienstpflicht, wo die Bundeswehr sich dann ein bestimmtes Kontingent sozusagen sichert. Das sind alles offene Fragen, und deshalb habe ich da jetzt eine Präferenz zu einer Auswahlwehrpflicht innerhalb einer Dienstpflicht, aber weiß ganz genau, dass das in der nächsten Zeit so nicht stattfinden wird, denn ohne eine Grundgesetzänderung ist das nicht möglich. Hm.
Werden wir sicher in diesem Podcast auch noch mal häufiger drüber sprechen, denn das ist ja durchaus ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Sie sagen das Stichwort Grundgesetzänderung und natürlich auch, was die praktische Umsetzung angeht. Nebenbemerkung am Rande, wenn ich richtig informiert bin, haben die Schweden, die wir ja eben mal kurz als Vorbild angerissen haben, ihre, ich glaube so 110.000 18-Jährigen, die in einem Jahr so dann 18 werden oder die Volljährigkeit erreichen, seit 2007, glaube ich, schon in einer Art Vormusterung digital dazu erstmal eingeladen und da schon vorsortiert. Das sehe ich angesichts der Digitalisierung in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht von heute auf morgen zumindest umzusetzen. Lassen Sie uns dann noch einen kleinen Ausblick wagen auf ein Thema, das uns in den kommenden Wochen und Monaten sicher auch noch beschäftigen wird, nämlich auf den Bundeshaushalt 2025. Der steht für den 3. Juli, glaube ich, zur Verabschiedung auf dem Plan. Jetzt gibt es aktuell in dieser Woche die Meldung, dass 5 Minister, die zu viel Geld von Christian Lindner möchten, bei eben Christian Lindner und Olaf Scholz vorsprechen müssen. Und zu diesen Ministern gehört eben auch Boris Pistorius. Ganz allgemein gefragt, Herr Bühler, glauben Sie, dass Herr Pistorius eine Sonderbehandlung oder eine bevorzugte Behandlung gegenüber den anderen Ministerkolleginnen und Kollegen bekommt und vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben darf?
Also der Minister fordert ja für sein Ressort, für die Bundeswehr, 6,7 Milliarden mehr für den Haushalt. Der Haushalt liegt im Augenblick bei etwa 52 Milliarden. Die Finanzbedarfsanalyse der Bundeswehr, die ist irgendwann in den letzten Wochen mal durchgestochen worden, von wem auch immer, an die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daraus lese ich, dass es 10 Milliarden eigentlich sein müssten. Hier ist also schon auf Leitungsebene aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne, schon einen Schnitt gemacht worden. Der Verteidigungshaushalt muss anders betrachtet werden, denke ich. Das ist die sicherheitspolitische Situation, die ja offenkundig ist. Der Minister sprach gestern bei seinem Besuch in Odessa im Interview davon, dass wir noch einige wenige Jahre Zeit haben für die Verbesserung der Fähigkeiten der Bundeswehr. Das wird sich im Finanzrahmen dann auch widerspiegeln müssen. Zweitens die Betriebskosten. Die Gehaltsrunde, die jetzt wieder ansteht, die wird mehr als eine Milliarde kosten. die materielle Haltung, das heißt die Betriebskosten für das Material, auch das neue Material, die werden sich erhöhen. Die Bundeswehr wird voll ausgestattet. Sie bekommt also zusätzliches Material. Es gibt Mehrkosten durch operative Notwendigkeiten. Das heißt, die Vorstationierung der Brigade in Litauen wird die Kosten nach oben treiben. Und drittens, der Finanzplan der Bundesregierung für die Jahre bis 2026, 2027 muss verabschiedet werden mit dem Haushalt 2025 zusammen. Es muss also das Auslaufen des 100-Milliarden-Pakets im Jahr 2027 aus meiner Sicht jedenfalls bereits jetzt Berücksichtigung finden im Finanzplan. Das heißt, man muss den zur Verfügung stehenden Finanzrahmen jetzt schon anböschen, denn man kann nicht praktisch von 0 auf 100 dann von 52 Milliarden, wenn er denn so bleiben würde, der Finanzrahmen, dann auf 2% dann hochgehen im Jahr 2028. Ab dem Jahr 2027, 2028.
Schön, dass Sie die 2% erwähnen. Ich würde nämlich gerne dieses NATO-Ziel, das ja ursprünglich meine recht schwammig formulierte Absichtserklärung gewesen ist, da mal gegenhalten gegen die jetzt 52 Milliarden, die Sie genannt haben. Wenn man das ernst nehmen möchte, und Herr Pistorius sieht es ja sogar mittlerweile eher als Untergrenze, dann kommen wir am Ende bei knapp 90 Milliarden Euro raus, die wir für Verteidigung ausgeben würden. Das sind dann so ganz grob jeder fünfte Euro im Bundeshaushalt, der für Militär draufgeht. Davon ist dann entsprechend keine Schule saniert, kein Sozialarbeiter gegen wachsende Jugendgewalt bezahlt, keine Beamtin, die die wachsende Zahl von Rechtsextremen beobachtet und auch keine Solar- oder Windanlage gefördert, die uns vielleicht weniger abhängig von Gas aus Russland macht. Wie gehen wir denn mit so einem Zielkonflikt um?
Also das 2%-Ziel der NATO, das ist ja keineswegs schwammig formuliert, sondern ist eigentlich eindeutig formuliert worden. Im Übrigen nicht erst 2014 nach der ersten Invasion Putins in der Ukraine, sondern bereits im Jahr 2004 mit der NATO-Osterweiterung hat man beschlossen, dass die Verteidigungshaushalte 2% betragen sollten des Bruttoinlandsprodukts. Der Zweck war damals, dass man die kleinen Nationen, insbesondere im Osten, auch dazu anhält, jetzt ihre Hausaufgaben zu machen und ihre Streitkräfte zu modernisieren und die notwendigen Fähigkeiten auch zu erwerben. Das ist also keineswegs was völlig Neues. Und es ist auch keineswegs schwammig formuliert und schon gar nicht schwammig verstanden worden. In manchen Ländern schon, in Deutschland auch. Das muss man dazu sagen. Aber die 90 Milliarden kann ich jetzt nicht bestätigen. Die sind ja abhängig davon, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt in den nächsten 3-4 Jahren. Und dann kann man das genauer festlegen. Der Verteidigungshaushalt nochmal, der ist nach dem gültigen Finanzplan heute eingefroren. Das heißt, wir müssen zwingend Vorsorge schaffen, dass man bei Auslaufen des 100-Milliarden-Paketes dann weiterhin eine Planbarkeit bei der Bundeswehr hat, die es erlaubt, verantwortlich weitere Projekte jetzt zu realisieren, aber auch die Betriebskosten, die dafür erforderlich sind, dann auch in dem notwendigen Umfang verfügbar haben. Und das können Sie nicht machen von einem Jahr aufs andere. Da müssen Sie dies anböschen bis hin zu einer 2%-Linie, wo auch immer die liegt. Und Minister Pistorius hat natürlich auch recht. 2% sind eine abstrakte Größe und sollte erreicht werden, natürlich. Aber wenn das Erfordernis größer ist, wenn die Preissteigerungen so sind, dass es da nicht ermöglicht wird, die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, dann muss man auch damit rechnen, dass es mehr als 2% werden.
Das sehe ich alles ein. Und Sie haben das gut begründet. Mir ging es tatsächlich also um die Praktikabilität. Wie kriegen wir das finanziert? Zur Erläuterung, bei meinem Rechenbeispiel habe ich mich jetzt einfach am aktuellen Haushalt orientiert und da dann die 2% des Bruttoinlandsproduktes sozusagen gegengerechnet. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Sprung, auch wenn wir jetzt gerade hier theoretisieren, ne, und über den aktuellen Haushalt reden, in dem halt die 52 Milliarden noch stehen, aber dass ein Sprung von 52 auf 90 Milliarden so ohne weiteres möglich ist, ohne dass woanders ganz massiv ja gespart werden
muss. Ja gut, da muss ich dazu sagen, Sie haben angenommen, dass jeder fünfte Euro aus dem Bundeshaushalt für Verteidigung aufgewendet werden muss. Das wären 20%. Wir hatten auch schon Zeiten in westlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland, dass 30% ausgegeben worden sind des jeweiligen Verteidigungshaushaltes. Das kommt eben auf die Zeit an und die Anforderungen, die die Zeit an uns stellt. Und im Augenblick ist es eben so, dass die Sicherheit so ein Vorrang haben muss, denke ich, als verfassungsrechtliche Aufgabe auch in diesen Zeiten, die immer schwieriger werden, dass man hier eine Priorität setzen muss. Ich habe aber das nicht so verstanden, dass man jetzt Leistungen kürzt, schon gar keine, die gesetzlich auch geregelt sind und die auch nicht variabel sind. Aber man muss tatsächlich Schwerpunkte setzen oder man muss die Verschuldung erhöhen, sprich ein neues Sondervermögen auflegen oder den Verteidigungshaushalt, wie es Minister Pistorius gefordert hat, aus der Schuldenbremse herauszunehmen, weil verfassungsrechtlich relevant, oder eine andere Lösung finden, die ich noch nicht überblicke.
Da geht es Ihnen wie mir. Vielleicht ganz zum Abschluss mit der Bitte um kurze Antwort. Ist der Haushalt 2025 dann eine Sollbruchstelle in der Ampelkoalition? Denn bisher wirkt es so, als könne da nur Konflikt entstehen.
Das wirkt so, aber ob das tatsächlich so kommt, das vermag ich nicht vorherzusehen.
Werden wir dann hier im Podcast sicher nochmal vertiefter behandeln, wenn denn die Entscheidungen anstehen. Damit wären wir am Ende dieser Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie diese gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Diesen Podcast hören Sie ganz regulär am Dienstag wieder und ich sage herzlichen Dank, Herr Bühler, für Ihre Zeit und danke für Ihre Einschätzung. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Herr Erl.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.